Wir haben Haftarah aus dem Buch Schmuel Aleph, Kapitel 15. Ich habe gesagt, wir haben als Maftelesung am Schabbat Parashat Zachor. Wir sollen gedenken, was Amalek getan hat. Und dementsprechend muss jetzt auch die Haftarah von Amalek handeln. Und wir haben in der Haftarah jene Stelle in Sefer Schmuel, wo König Shaul vom Propheten Schmuel den Auftrag bekommt, Amalek zu vernichten. Und Shaul das nicht ganz hundertprozentig so tut, wie es der Auftrag gewesen ist. Und dann die Botschaft kommt an König Shaul, dass Gott deshalb das Königtum von Shaul wegnehmen wird. Es wird später mal jemand anderer König werden und nicht die Dynastie von Shaul bleiben. Das ist die Geschichte, um die es geht. Bevor wir uns die Haftarah anschauen, sollten wir vielleicht ein kleines bisschen uns Gedanken machen, wer wie was ist dieser Amalek. Weil die Haftarah wird uns etwas darüber erklären. Aber wenn ich die Vorgeschichte nicht kenne, dann stehe ich an dieser Stelle im Text der Haftarah wahrscheinlich ein bisschen an. Amalek ist bekanntlich so der Erzfeind schlechthin. Darum soll er hier auch vernichtet werden. Und man kann natürlich die Frage aufwerfen, was ist ein Amalek gar so böses? Wir haben die Mitzwa, das ist eine Mitzwa in der Tora, dass wir gedenken, was Amalek getan hat und dass wir gleichzeitig das Gedenken Amaleks auslöschen sollen. Und das ist das, was wir als Maftelesung haben. Das steht in Chumash viel weiter hinten, in Chumash Torin. Gedenke, was Amalek gemacht hat. Und die Geschichte selbst, die hatten wir vor kurzem in der Parascha. Die Geschichte selbst ist am Schluss von Parashat Beshalach, wo Amalek angreift in Rephidim und wo es dann diesen Showdown gibt, dass Jehoshua die Hände von Moshe hochhebt, weil Moshe betet, aber müde wird und Jehoshua stützt dann seine Hände. Und das Ganze geht dann gut aus, dass Amalek besiegt werden kann. Jetzt, warum ist Amalek da gar so böse? Versuchen wir ein paar Gedanken einzusammeln. Zunächst einmal ist es so, dass Amalek bei seinem Angriff in Rephidim eindeutig die Schwachen angreift. Wir haben vor 2 Jahren, könnte sein, in einem Parashashi-Ur, für die, die damals dabei waren, haben wir diese Stelle angeschaut, wo die Bnei Israel in Rephidim jammern, dass es kein Wasser gibt und es wird dann Wasser kommen, aber die Wasserquelle ist nicht in Rephidim selbst. Die Wasserquelle ist am Berg Sinai und das ganze Camp übersiedelt da erst von Rephidim zum Berg Sinai. Das ist diese Bewegung, während der Amalek die gute Gelegenheit hat, die Schwächeren, die hinten nach sind, anzugreifen. Also wir sehen hier Amalek nicht nur als einen, der irgendeinen Krieg führt, wo es legitime Interessen gibt, sondern der die Gelegenheit sieht, da sind jetzt Leute in einer Situation, da kann ich gut angreifen, da kann ich gut Beute machen und das nutze ich aus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen was Schlimmeres als irgendein Kriegsgegner. Amalek wird auch erkannt als derjenige, der Gottes Führung nicht akzeptiert, sondern auf den Zufall setzt in dieser Geschichte. Amalek kommt über das Volk mit dem Wort Kara zufällig, ja, so wie Mikre der Zufall. Amalek ist also auch ein bisschen so ein Symbol für, ich glaube nicht, dass Gott die Fäden zieht, sondern Dinge passieren halt so in der Welt. Ich habe, wie ich vorbereitet habe für heute, habe ich einen Shiur gesehen von Rafi Huda Amital, ehemaliger Rosh Yeshiva in Gush Etzion, der dieses Gedankengut von Amalek verglichen hat mit diesem postmodernen, ja, alles ist erlaubt, alles ist legitim, alles kann sein, der Zerfall völliger Werte, das geht nicht, sondern wir gehen im Judentum davon aus, dass es einen Zweck gibt in der Welt, dass unser Dasein einen Zweck hat in der Welt. Also da ist Amalek die Antithese davon. Weil wir vorhin gerade so viel von Chesed gehört haben. Amalek ist auch so das Gegenteil von Chesed. Also, das sind so Dinge, die man festmachen kann, was an dem gar so besonders böse ist, dass es da so harte Konsequenzen gibt, dass Gott sagt, der muss vernichtet werden. Wir finden dann übrigens sehr wohl in der biblischen Geschichte hinter dieser Stelle, die wir jetzt anschauen werden, aus dem Buch Schmuel, weiter hinten finden wir immer noch Amalek, obwohl er eigentlich hätte vernichtet werden, obwohl er eigentlich vernichtet worden wäre. Also es gibt auch den Typus von Amalek, nicht nur das Völklein, von dem hier die Rede ist, sondern es gibt diesen Typus, der immer wieder in der Welt auftaucht. Es gibt immer wieder den Amalek in der Welt, der dann vielleicht so auch so der typische Antisemit ist, oder es gibt auch den Amalek in uns, der uns in unserem eigenen Wesen daran hindern will, das Gute und Richtige zu tun. Also das ist der Hintergrund, den wir ein bisschen im Kopf behalten, wenn wir uns jetzt die Haftarah anschauen. Unsere Haftarah beginnt im Buch Schmuel 1, erstes Buch Schmuel, Kapitel 15. Und sie beginnt entweder mit dem ersten oder zweiten Satz, je nachdem, ob man mehr sephardisch oder aschkenasisch ist. Ich habe viele Humashim gefunden, wo steht, die Sephardim beginnen mit dem ersten Pasuk und die Aschkenasi mit dem zweiten Pasuk. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob diese Trennung eine völlige sephardisch-aschkenasische ist, aber das ist uns jetzt egal. Es gibt beide Lesarten, die Haftarah zu beginnen bei 15.1 oder bei 15.2. Wie ihr mich kennt, habe ich es gerne, wenn ihr ein Buch vor euch habt und wir können uns das gemeinsam anschauen. Ich habe übrigens ein starkes Argument dafür, die Haftarah mit 15.1 zu beginnen, auch wenn das jetzt angeblich die sephardische Version ist. Nämlich, in der erste Satz 15.1 eröffnet die Situation. Vayomer Shmuel el Shaul, der Prophet Shmuel sagt zu Shaul, Otishalach Hashem, mich hat Hashem geschickt, dich zum Mashiach, zum König zu salben, über das Volk, über Israel, ve'ata, und jetzt, Shma lekol divrei Hashem, höre auf die Stimme der Worte Hashems. Und dieses Shma lekol, höre auf die Stimme von jemandem, in dem Fall höre auf die Stimme von Hashem, wird uns in dem Text ein bisschen begegnen. Das werden wir wiederfinden. Darum habe ich diesen Satz ganz gerne dabei. Aber die meisten Aschkenasien fangen jetzt an zu lesen, weil jetzt ist schon gleich ein kleiner Absatz. Und jetzt kommt der Auftrag. Gehen wir mal kurz durch die Handlung und dann schauen wir uns die Details an, wie wir das immer wieder machen. Zunächst einmal haben wir den Auftrag, was ist zu tun? Amalek ist zu bekämpfen und du sollst hier nichts verschonen, sondern sie zur Gänze vernichten und auch keine Beute nehmen. Das war der Auftrag und jetzt geht es zur Umsetzung. Umsetzung, wir haben einen Kampf gegen Amalek. Das sind die Verse 15, 4 bis 9. Und da werden wir dann sehen, dass ein bisschen was nicht ganz gemäß des Auftrags stattfindet, weil es wird Stochbeute abgezweigt und Agag, der König von Amalek, wird von Shaul ausdrücklich am Leben gelassen. Dann haben wir ein Wort Gottes an Schmuel. Das ist so eine Art Intermezzo jetzt in der Handlung. Der Prophet Schmuel ist ja jetzt nicht bei den Kämpfen dabei, sondern der sieht zunächst einmal nicht, was passiert, sondern Gott erscheint dem Schmuel in der Nacht und sagt, ich habe mir es überlegt, ich werde das Königtum von Shaul wegnehmen. Und Schmuel betet. Man kann hier übrigens eine Frage stellen. Es gibt schon weiter vorne im Text eine Situation im Kapitel 13, wo Shaul nicht ganz hundertprozentig das macht, was ihm aufgetragen wurde von Gott und wo es dort schon die Vorhersage gibt, dass Schmuel ihm im Namen Gottes ausrichtet, dein Königtum wird nicht bestehen bleiben. Also man kann hier die Frage haben, warum der Prophet Schmuel jetzt eigentlich so erschüttert ist. Er weiß das schon. Er hat das dem Shaul schon bei einer früheren Gelegenheit, vor einiger Zeit einmal, länger zurück, schon einmal gesagt. Aber es kann sein, dass hier die Formulierung stärker ist, wenn Gott zu Schmuel sagt, Nichamti kihimlachti et Shaul. Dieses Nichamti von Gott, dass Gott etwas zurücknimmt, man kann hier nicht sagen bereut, weil Gott bereut nichts, das geht nicht. Aber Gott nimmt zurück, was der ursprüngliche Plan sozusagen gewesen sein könnte. Das finden wir im Tanach sehr. Wir finden es an einer ganz prominenten Stelle, wo wir heute übrigens auch schon einmal waren, in dem Schuh, den wir gerade gehört haben, nämlich bei der Flut. wenn Gott die Flut beschließt, dann finden wir, dass Gott zurücknimmt, Vayenachem, dass er zurücknimmt, die Menschen erschaffen zu haben. Also das ist ein sehr, sehr scharfes Wort. Das ist nicht einfach nur, naja, das Königtum wird nicht ewig Bestand haben, sondern das ist ein sehr scharfes Wort. Und so kann man vielleicht verstehen, dass sich der Prophet hier besonders schreckt. Das ist sehr intensiv, das ist ein bisschen viel. Und Schmuel betet eine ganze Nacht. Die Reaktion auf das Gebet ist null. Gott hört dieses Gebet nicht. Und am nächsten Tag in der Früh muss Schmuel dann Shaul entgegengehen und wird ihn zur Rede stellen. Aber zunächst einmal haben wir da so einen Ablauf von Vorwurf und Ausrede. Nämlich, Shaul gibt es nicht gleich zu, sondern in 17 bis 19 haben wir dann den Vorwurf Schmuels. In den Versen 20 bis 21 haben wir das Shaul es mal mit einer Ausrede versucht. Naja, das Volk wollte und so. Und dann kommt eine Antwort vom Propheten Schmuel und dann erst gesteht Shaul seinen Fehler ein. Und dann haben wir 24 bis 31, dass Shaul und Schmuel jetzt noch ein bisschen verhandeln, ob Schmuel jetzt überhaupt noch mit ihm geht. Das will er nicht. Aber Shaul dann doch wegen der Ehre vor den vornehmen Menschen soll Schmuel bitte noch mitgehen. Er geht gerade noch mit. Und wenn Shaul dann einen Gottesdienst macht, und dann der Schluss, die Verse 32 bis 34, da wird dann Schmuel, nicht Shaul, sondern Schmuel, den Agag, König von Amalek, tatsächlich umbringen, der vorher verschont wurde. Und da trennen sich dann die Wege. In Vers 34 haben wir dann, dass Shaul nach Hause geht und Schmuel woanders hingeht, auch nach Hause geht. Also beide nach Hause gehen, aber nicht an denselben Ort. Hier ist auch, wenn wir jetzt nicht Haftarah lernen würden, sondern wenn wir jetzt das ganze Buch Schmuel durchgehen würden, hier ist die Beziehung zwischen Shaul und Schmuel am Ende, die vorher kleinere Störungen hatte, aber bei weitem nicht am Ende war. Also das ist der Inhalt unserer Haftarah. Und dieser Text wirft jetzt ganz, ganz viele Karten auf. Und schauen wir ein bisschen was davon durch. Auch wenn wir bei weitem nicht alles anreißen können, was hier aufzuwerfen wäre. Also, ich habe schon gesagt, es gibt hier ein Leitmotiv, nämlich zu hören auf die Stimme oder auf wessen Stimme wird gehört. Aber das Wort Schma, höre, kommt in diesem ganzen Text 7 oder 8 Mal vor. Je nachdem, ob ich den ersten Satz mitzähle oder nicht. Drum war mir dieser erste Satz von Interesse. Wir haben in Vers 4, wo Shaul dem Volk bekannt macht, haben wir wieder die Wurzel Schma, allerdings in einer anderen Bedeutung. Vayeshama Shaul, er machte bekannt, er ließ das Volk hören, was zu tun ist. Und sie versammeln sich und werden also diesen Kampf gegen Amalek führen. Amalek, das Siedlungsgebiet von Amalek, von dem wir hier sprechen, ist an der südlichen Landesgrenze von Eretz Knaan bzw. Eretz Israel, dort wo es gegen Ägypten grenzt. Das ist das Gebiet von Amalek, also man muss dort auch erst einmal sich organisieren und hin und dort finden dann die Kämpfe statt. Und da kommt dann jetzt die Situation, dass das zunächst einmal eigentlich sehr gut gemacht wird. Es wird ausdrücklich gewarnt, der Stamm des Keni, weil das sind gute Menschen, die haben Chesed mit Am Israel getan, denen soll um Gottes Willen nichts passieren. Die werden ausdrücklich vorgewarnt, dass sie sich ein bisschen zur Seite ziehen, damit sie da nicht hineingezogen werden, Gott behüte. Und dann wird dieser Krieg geführt und Amalek wird auch zunächst einmal vernichtet, aber dann lässt also Shaul den Agag, König von Amalek, leben. Und außerdem haben wir dann in Vers 9, Vayachmol Shaul veha'am al-Agag ve'al mitav ha'zon ve'habakar und so weiter. Sie haben verschont Shaul und das Volk, den König Agag, und das Gute vom Vieh und vom Rind und alles, was ihnen gut gefallen hat, das haben sie nicht in Bann gelegt. Und alles das, was irgendwie minderwertige Güter waren, die ihnen eh nicht so getaugt haben, die sie irgendwie verachtet haben oder die minderwertig waren, die haben sie schon gebannt. Wir haben gesehen, am Anfang beim Auftrag ist ausdrücklich der Auftrag, alles zu bannen. Das heißt, sie dürfen keine Beute nehmen. Und wir werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Sie dürfen keine Beute nehmen. Und jetzt wird also doch etwas gelassen und genommen, und zwar die schönen guten Sachen. Das klingt jetzt natürlich schon sehr nach einem Eigeninteresse, ja. Man will diese schönen Sachen behalten und nicht irgendwie weggeben. Oder vielleicht auch ein bisschen schade drum, ja. Schade um all diese schönen guten Dinge und um diese guten Tiere. Aber das Volk will ja die schönen guten Sachen behalten. Und Shaul ist derjenige, der will den König am Leben lassen. Jetzt kann man verschiedene Ideen haben, warum. Es kann durchaus sein, wenn man sich anschaut, wie so antike Kriegsführungen funktioniert haben, was üblich war, was normal war, dass es durchaus normal war, wenn es gelungen ist in den Kämpfen, einen König lebendig gefangen zu nehmen, dass man den nicht gleich hingerichtet hat, sondern dass man den Justament lebendig gelassen hat als Gefangenen. Vielleicht auch, um ihn ein bisschen zu demütigen, aber jedenfalls um zu zeigen, ich bin jetzt der Herrscher und dieser ehemalige König ist mir jetzt untertan. Also das ist etwas, das hat man durchaus gemacht. Und anscheinend will das Shaul hier so machen, dass er den König Agag so haben will, als einen Kriegsgefangenen, den er vielleicht auch herzeigen kann. Und dass man Beute gemacht hat, war sowieso normal, das ist klar. Ja? Also das war normal in einem Krieg, dass man Beute gemacht hat. Und einen lebendigen König der besiegten Macht, den hat man vielleicht sogar extra leben lassen, um zu zeigen, der ist jetzt mir untertan, der muss sich mir jetzt unterordnen. Und das ist das, was hier gemacht wird. Das riecht also sehr ein bisschen auch nach meinem eigenen Eigeninteresse. Ich will hier meine Macht zeigen. Wir können das gleich hinterfragen, weil wir wissen eigentlich, Shaul ist eine Figur, der eher bescheiden war. Also das passt jetzt nicht ganz zusammen, aber hier in diesem Satz schaut es ja so aus. Jedenfalls ist offensichtlich das, was dann schlecht ist, weil hier ist dieser Einschub, wo dann Hashem dem Shmuel im Traum erscheint und sagt, So nicht. Und Shmuel geht dann in der Früh dem Shaul entgegen. Das ist Vers 12. Vayeshkem Shmuel likrat Shaul baboker, vayugad li Shmuel lemor, ba Shaul hakarmela, vehine metzif lo yad, vayesof, vayavor, vayered hagilgal. Das ist erstens eine ziemlich ausführliche Beschreibung, also wenn es nur darum geht zu sagen, also Shmuel geht dem Shaul entgegen und Leute sagen zu ihm, er ist jetzt nicht mehr an diesem Ort, er ist an einem anderen Ort. Das erinnert uns übrigens ein bisschen an, wie Josef seine Brüder sucht. Und sie sind nicht mehr dort, wo sie zuerst waren, ja. Aber das ist hier ein bisschen ausführlicher formuliert. Da ist nicht nur, okay, du brauchst jetzt nicht mehr in den Ort A gehen, er ist schon zum Ort B vorgerückt, sondern er wird noch etwas erzählt. Da wird etwas erzählt, nämlich, er hat gemacht für sich einen Gedenkstein mit Ziflojat. Yad heißt hier nicht Hand, sondern ist ein Mahnmal. So wie wir das kennen vom Begriff Yad Vashem, das ist ja ein Zitat aus Jesaja. Und Yad ist hier nicht ebenso wie bei Jesaja mit Yad Vashem, ist Yad hier nicht eine Hand, sondern ein Gedenkmal. Und an sich, nach einem gewonnenen Krieg kann man irgendein Mahnmal aufstellen und vielleicht bringt man dann dort auch schöne Opfer für Gott. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht bösartig sein müssen, aber das ist nicht das, was hier vorgeschrieben war. Und es steht extra mit Ziflojad. Er hat für sich gemacht, also ein Yad. Und dann hat er sich herumgedreht und er ist gegangen und hinuntergegangen nach Gilgal. Das ist sehr umständlich formuliert und wir sehen hier eigentlich ein bisschen eine Andeutung von, da steckt mehr dahinter. Shaul dreht sich herum und geht vorüber und geht hinunter nach Gilgal. Shaul ist hier irgendwie auf einem Weg, er irrt hier irgendwo rundherum, im übertragenen Sinn, im geistigen Sinn. Ja? Er hat sich irgendwo herumgedreht und geht an irgendwas vorbei und geht hinunter. Das sind alles Wörter, wenn wir das jetzt mehr geistig lesen als faktisch, was es auch gewesen sein wird natürlich, dann ist das eher eine Andeutung, Shaul ist hier irgendwo dabei, sich wo herumzudrehen auf einem Weg, auf den er nicht sein sollte oder auf den der Prophet ihn nicht erwartet hätte zu sein. Jedenfalls kommt jetzt Schmuel zu Shaul und Shaul ist einmal ganz happy. Shaul hat ja gar nicht das Gefühl dafür, dass er was falsch gemacht hat. Das ist eines der Probleme natürlich in dieser Szene. Er hat gar nicht das Gefühl dafür, dass er was falsch gemacht hat, sondern begrüßt den Baruch Atah Hashem und sagt, Hakimoti et Dvar Hashem, ich habe errichtet das Wort Hashems. Na, Moment einmal, da war eine Kleinigkeit. Wir haben oben gerade gelesen, das war nicht ganz das, was der Auftrag war. Und Shmuel sagt dann auch, was ist denn da die Stimme des Viehs, dass meine Ohren hören und die Stimme des Rinds, dass ich da höre? Hier haben wir übrigens wieder Kol und Shama. Das habe ich gesagt, das ist ein Leitwort. Ja? Hier haben wir Kol und Shama. Shmuel hörte die Stimme der Tiere. Die Stimme der Tiere. Die Tiere sind jetzt keine eigenständigen Wesen. Die haben jetzt nicht einen freien Willen, uns irgendwas zu erzählen. Also was ist die Stimme der Tiere? Ich würde es ein bisschen interpretieren als, es geht hier um das Materielle, um die Beute, die man gemacht hat. Das ist die Stimme dieser Tiere, die Shmuel hier hört. Und Shaul sagt jetzt, ja, die haben wir von Amalek gebracht, weil das Volk hat sie verschont, damit wir von denen Opfer bringen. Ein bisschen schwierig, weil oben war davon nicht die Rede, dass irgendjemand Opfer bringen wollte. Man kann, muss nicht sein, aber man kann hier ein bisschen den Eindruck haben, Shaul versucht es schön zu reden. Vielleicht war die Absicht bisher gar nicht, Opfer zu bringen. Vielleicht hatte nur Shaul diese gute Absicht, Opfer zu bringen. Das würde ich ihm durchaus abkaufen. Aber er kommt hier mit etwas, das war vorhin gar nicht auf dem Tisch. Wir haben diese Tiere behalten, um damit Opfer zu bringen, sagt er jetzt. Und Shmuel kommt jetzt mit diesem einen Satz, der da ein eigener Absatz ist. Höre einmal, was Hashem zu sagen hat. Und Shaul ist bereit zu hören. Und jetzt kommt der große Vorwurf. Das ist jetzt Vers 17. Hallo im Katon Ata Be'enecha. Roshifti Israel Ata, Neam Shichacha Hashem le Melech al Israel. Es ist ein Schlüsselsatz zu verstehen, was bei Shaul los ist. Auch wenn du klein bist in deinen Augen. Das ist möglicherweise eine Wurzel für den Fehler, auch den Shaul hier und schon 2 Kapitel weiter vorne auch gemacht hat. Er fühlt sich möglicherweise zu klein. Nämlich in seiner eigenen Wertschätzung, dass er sich nicht unbedingt zutraut, wirklich wert zu sein. Er fühlt sich klein in seinen Augen, was heißt, dass die Bescheidenheit, die er eigentlich hat, ist eigentlich eine gute Eigenschaft. Aber wenn ich König bin, muss ich unter Umständen noch wissen, was zu tun ist. Muss ich unter Umständen auch in der Lage sein zu sagen, das ist jetzt zu tun. Und wenn das Volk Beute nehmen will und Gott hat gesagt, wir nehmen keine Beute, dann muss man das kommunizieren als König und den Leuten klar machen, Leute, das geht jetzt nicht. Das ist nicht das, was Gott will. Wir können hier übrigens einen Vergleich ziehen mit dem Krieg gegen Midian, wo Mosche dann auch ein bisschen zornig ist, dass Gefangene leben gelassen worden sind, die man nicht hätte leben lassen sollen. Und Mosche hat aber das getadelt. Und Shaul hat es ja nicht getadelt, sondern hat gemeint, ja, das Volk wollte es. Also habe ich nachgegeben. Also das ist ein Vorwort. Und der Prophet Shmuel geht jetzt weiter. Meishlechacha Hashem bederech. Und Hashem hat dich geschickt auf den Weg und hat gesagt, ihr sollt mit einem Herren belegen. Also weil das Amalek-Sachen sind, sind das Dinge, von denen wir keinen Nutzen ziehen wollen. Das ist so ähnlich wie wir von Abu Dazara, von Götzendienst, keinen Nutzen ziehen. Also wenn man jetzt irgendwelche Gefäße hat, die mit denen Götzendienst betrieben wurde, dann kann man daraus keinen Nutzen ziehen. Und so ist das hier zu vergleichen, weil das von Amalek ist, sind das Güter, aus denen wir keinen Nutzen ziehen. Er hätte das in einen Herren legen sollten. Und das ist aber jetzt nicht der Fall gewesen. Und warum hast du nicht gehört auf die Stimme Hashem? Sie haben es wieder. Lama lo shamata bekol Hashem. Warum hast du nicht gehört auf die Stimme Gottes? Und hast es anders gemacht. Und jetzt kommt Shaul mit dieser Ausrede. Also er sagt zuerst shamati bekol Hashem. Shaul versucht sich herauszureden, was nicht so günstig ein Bild über ihn ergibt. Ich habe immer gelernt von meiner Hebräischlehrerin, bei der ich auch viel danach gelernt habe, das war die Tetzel Lemberger, die einige von euch gut kennen. Ich habe immer bei der Tetzel Lemberger gelernt zu dieser Szene. Wir sehen hier sehr, sehr stark den Unterschied zwischen Shaul, und König David, wie sie umgehen mit einem Fehler. König David hat Averes gemacht, gar keine Frage. Saul macht hier einen Fehler. Und man kann sich durchaus fragen, ja, Moment mal, wieso ist das bei Saul so schlimm? Und bei König David wurde irgendwie das meiste am Schluss verziehen. Ja, auch nicht so ganz, ist komplexer die Geschichte. Aber wenn König David eine Avere macht und der Prophet zu ihm kommt und ihn darauf anspricht und David es versteht, dann sagt er sofort, Katati, ich habe gesündigt, tut mir leid. Ich möchte jetzt schauen, wie ich das irgendwie wieder gut machen kann. Ich habe gesündigt. Er gibt sehr, sehr schnell zu. Natürlich, zuerst hat er es gemacht, schon richtig, aber er gibt sehr, sehr schnell zu. Saul hier redet sich raus. Also das ist durchaus etwas, was man als Unterschied sehen kann. Ich bin gar nicht sicher mittlerweile, ob das wirklich der wichtigste Punkt in dieser Geschichte ist, aber es ist ganz sicher ein Punkt in dieser Geschichte, dass hier ein anderer Umgang mit Schuwa ist. Wenn ich darauf hingewiesen wurde, dass ich es falsch gemacht habe und im Kopf es eigentlich schon verstanden haben könnte, dass ich es falsch gemacht habe, dann ist die Frage, lasse ich das jetzt auch im Herzen zu und stehe ich auch dazu und sage ich, ja, ist gewesen, ich habe den Fehler gemacht. Oder versuche ich, nein, ich war es ja nicht, das war das Volk. Das macht also nicht so einen guten Eindruck. Aber hier haben wir, dass er sagt, ich habe gehört auf die Stimme Gottes. Ich habe es doch eh gemacht, nämlich ein Stück weit. Ein Stück weit habe ich alles richtig gemacht. Man kann übrigens nicht auf die Idee kommen, dass Saul den König Agag hat leben lassen, weil er sich halt erbarmt hat aus Mitleid oder so. Weil es würden so viele andere Menschen umgebracht. Das ist so eine Regung wie, naja, ich kann das nicht tun, ich kann den jetzt nicht töten. Das ist nicht die Erklärung. Das ist eine Erklärung, die man sehr, sehr oft versucht. Aber das funktioniert schon allein deshalb nicht, weil es wurden ja ganz viele Menschen umgebracht. Also das kann es nicht gewesen sein. Ne? Also er versucht einmal zu sagen, ja, das habe ich ja alles gemacht. Naja, und dann wollte aber das Volk die Beute haben und dann habe ich das halt nicht mehr so gemacht. Ne? Jedenfalls, Schmuel stellt eine rhetorische Frage jetzt. Na, ist es denn so, dass Gott auf diese Opfer, die du da bringen wolltest, so viel Wert legst, sondern ich bin jetzt in Vers 22. Kafbet, Vayomer Schmuel, Hechafetz Lahashem Ba'olot Usvachim, mag denn Gott diese Olot und diese Svachim, diese Opfer, die du von diesen Tieren bringen willst? Vielleicht mag Gott die nicht, sondern was mag Gott? Du sollst das machen, was Gott angeschafft hat und nicht das, was du dir ausgedacht hast. Das ist also hier ein springender Punkt. Der nächste Satz ist gar nicht so leicht zu übersetzen, aber es gibt hier dann eine Andeutung auf etwas, das später im Leben von Saul noch passieren wird, nämlich auf die Nutzung von Magie und Zauberei, dass hier ein Vergleich gemacht wird. Das überspringen wir, weil das wäre ein eigenes großes Thema. Und wenn wir schauen, im nächsten Absatz, Vers 24, Saul sagt dann Schmuel, Chatati, jetzt hat er es endlich geschnallt. Jetzt sagt er endlich Chatati, ja, ich habe gesündigt, dass ich das Wort Gottes übertreten habe und ich auf das Volk geschaut habe und war Eshma Bekulam und auf die Stimme der Menschen rund um mich, auf die Stimme des Volkes gehorcht habe. Und dann will Saul noch, dass Schmuel aber jetzt trotzdem mit ihm geht, wegen der Ehre und so weiter. Was machen wir daraus? Also, man kann natürlich jetzt die Frage aufwerfen, okay, es ist klar, er hat nicht gemacht, was der Auftrag war. Das ist einmal eine eindeutige Antwort, Gott hat gesagt, du sollst keine Beute nehmen, du sollst sie alle umbringen und das hat Saul nicht gemacht. Soweit so klar. Trotzdem gibt es manchmal ein bisschen die Frage, naja, okay, wir sehen auch andere Größen im biblischen Text und gerade König David, der als nächstes dann der Nachfolger von Saul sein wird, machen ja auch Fehler und haben auch ihre Averes gemacht. Ich habe gerade gesagt, es geht dann auch um die Frage, wie man mit so einer Avera umgeht, wenn man erkannt hat, dass man Fehler gemacht hat. Aber wieso ist das so groß? Das ist größer als das, was David mit Bathsheba angestellt hat, den Ur umbringen. Also solche Fragen kann man ja haben. Eine Antwort ist, dass es hier kein normaler Krieg ist, sondern ein Krieg, den Gott befohlen hat. Aufgrund dessen, was wir anfangs gesagt haben, dass wir sagen, Amalek ist etwas, das muss irgendwie ausgemerzt werden. Und ein wichtiger Faktor ist hier, ich habe es schon darauf hingewiesen, dass keine Beute genommen werden darf. Wir finden das manchmal im Tanach und wir finden es an ganz, ganz typischen Stellen. Wann durften die Leute im Krieg keine Beute nehmen? Immer dann, wenn es ein Krieg war, der kein gewöhnlicher Krieg war, sondern ein Krieg war, den Gott geführt hat und Gott in Auftrag gegeben hat. Übrigens gibt es auch in der Halacha, wenn sehr theoretisch, weil das hat wahrscheinlich gar nicht stattgefunden im wirklichen Leben, aber sehr theoretisch gibt es ja in der Halacha diese götzendienerische Stadt, wenn sie zerstört wird. Auch da darf keine Beute genommen werden, weil man das nur machen darf, um Gottes Willen zu erfüllen. Einfach so ist es nicht das, was Menschen tun dürfen, über Städte herfallen und gleich einen ganzen Völkermord zu veranstalten. Das ist ziemlich offensichtlich nicht das, was wir dürfen, einfach so. Und wenn wir das, also nicht wir, sondern wenn in biblischen Zeiten das vorkommen konnte, weil Gott das ausdrücklich so gesagt hat, wir können jetzt an den Krieg gegen Midian denken, den ich schon erwähnt habe, wir können an diese götzendienerische Stadt denken, die ein eher theoretisches Beispiel ist, und wir haben sie mit Amalek. Gott hat ausdrücklich gesagt, und deshalb müssen diese Menschen umgebracht werden, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass es für die Täter, die das jetzt umsetzen, das ist in dem Fall Shaul mit seinem Heer, nicht möglich ist und nicht erlaubt ist, Beute zu nehmen, weil da würde dann ein eigenes Interesse hineinspielen. Ich mache das jetzt, weil ich mich an dieser Beute erfreue. Und das ist nicht das, was wir zu tun haben. Und es gibt einen ganz einen interessanten Midrasch. Also es gibt eine sehr tragische Geschichte bei Shaul weiter hinten. Ab hier ist der Wendepunkt, wo die Karriere von Shaul bergab geht und wo auch die Persönlichkeit von Shaul immer mehr zerfällt, würde ich fast sagen. Wir haben, dass das dann der Shaul einen schlechten Geist hat und darum wird er dann der junge David als Harfenspieler an den Hof gebracht, etc. Alles so. Hier ist der Wendepunkt, wo es mit Shaul bergab gehen wird. Und wir haben weiter hinten, wenn Shaul den König David verfolgt und wieder verfolgt und wieder verfolgt, haben wir eine ganz schreckliche Geschichte, wo Shaul eine Stadt von Kohanim deshalb die ganze Stadt umbringen lässt, weil David dort sich kurz einmal aufgehalten hat und sich dort ein Schwert hat geben lassen, ein Proviant hat geben lassen, um weiterzuziehen. Und die Menschen dort das gemacht haben, ohne zu wissen, dass sie gegen Shaul handeln, aber Shaul das als Rebellion ansieht und die ganze Stadt umbringen lässt. Da gibt es einen interessanten Midrasch, der eine Verbindung herstellt, der sagt, bei Amalek hätte Shaul sie alle umbringen sollen, hat er nicht gemacht. Aber dort, bei der Stadt der Kohanim, die völlig unschuldig waren, hat Shaul, weil er sich eingebildet hat, die sind jetzt auf der falschen Seite politisch, hat er sie alle umgebracht. Also Shaul hat hier irgendwie gelernt, man könnte alle Menschen umbringen. Und dort hat er es dann gemacht. Und dort ist es eine riesige, riesige Affäre gewesen, ein großes Verbrechen gewesen. Und dieses Beute nehmen oder nicht Beute nehmen, ist hier etwas, das kann man verstehen als etwas, das tut etwas mit, also andere Menschen umbringen, tut etwas mit der Seele des Menschen, das ist klar. Und wenn das jetzt aber so ist, dass Gott das in Auftrag gegeben hat, dann muss es irgendeine Barriere geben, dass das diejenigen, die das tun, das ist in dem Fall Shaul und seine Mannschaft, davon abhält, zu solchen Menschen zu werden, die sowas wieder tun würden. Und das ist genau diese Aufforderung, du darfst davon keinen Nutzen für dich nehmen, du darfst davon keine Beute nehmen. Also das ist nicht so eine kleine Sache, wie man auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte, naja, hat er halt einen Fehler gemacht. Natürlich kann ich jetzt noch etwas anfügen, wenn wir sagen, Amalek ist gerade der Typus, der Gott in Frage stellt. Wie wir anfangs gesagt haben, Amalek ist der Typus, der auf den Zufall setzt, der Gelegenheiten nützt, wo sie sich ergeben. Wir erfahren übrigens im ganzen Tanach nichts über eine Religion, die Amalek hatte. Also bei anderen Völkern, die auch mal Feinde Israels waren, gibt es irgendwelche Götter. die zwar schlimm sind, aber man hat irgendwie eine Idee, was sich die vorgestellt haben oder was die hatten. Bei Amalek erfahren wir nichts. Also Amalek ist so der, der so über, ohne irgendeinen Gott ist. Nicht einmal irgendein Götzenbild hat der, ja, im Text. Und wenn jetzt natürlich Amalek derjenige ist, der Gott an sich in Frage stellt, dann ist es natürlich besonders schlimm, wenn ich gegen diesen Amalek kämpfen soll, nicht wirklich genau auf das zu hören, was Gott mir sagt. Auch wenn ich auf den ersten Blick sagen könnte, so riesengroße Dinge sind das nicht. Das ist natürlich in dem Fall gerade der Punkt, dass wenn du den bekämpfen sollst, der Gottes Herrschaft in Frage stellt, dann kannst du nicht selber anfangen, da Abstriche zu machen bei dem, was Gott dir gesagt hat. Das geht gar nicht. Also, das sind Gedanken, die man hier haben kann, wenn man sich fragt, okay, was machen wir damit jetzt eigentlich? Jetzt ist es so, dass historisch gibt es kein Volk Amalek mehr. Kann man über Maimonides nachlesen, dass es alle diese alten Völker nicht mehr gibt, weil sich die längst gemischt und aufgelöst haben. Aber wir gehen ja davon aus, dass Amalek auch so ein bisschen ein Symbol ist für das, was uns von unserem Gottesdienst abhalten soll. Wenn wir eben gerade gesagt haben, das Symbol für den Zufall, der in Frage stellt, ob es Gott gibt, der sich auf uns dann stürzt, wenn wir irgendwo schwach geworden sind, der uns sagen will, ja, Zweck im Leben oder so, Werte im Leben, das braucht's alles nicht. Das ist der spirituelle Amalek, der immer in der Welt herumgeistert und den wir manchmal auch selbst in uns haben können. Und wenn wir jetzt versuchen, aus dieser Haftara was zu lernen, dann kann ich es natürlich auch von dieser Seite betrachten. Worauf achten wir, wenn wir unseren Amalek bekämpfen wollen? Und da ist dann also dieses Leitmotiv, genau darauf zu hören, was Gott wirklich aufgetragen hat und nicht so ein bisschen abweichen da und dort, nicht so schlimm, wird schon gehen. Das ist es dann natürlich nicht. Und ich habe ja gesagt, dass Saul schon weiter vorne im 13. Kapitel von Schmuel ist das, so eine Panne hat, wo er auch nicht ganz das tut, was ihm aufgetragen wurde. Und in beiden Fällen ist es so, dass er in Zögern gerät, weil das Volk entweder nicht überzeugt ist oder in dem Fall halt etwas will. In beiden Fällen spielt mit das Volk. Dort hat es aber auch sehr, sehr viel zu tun mit einer Verspätung. Der Prophet Schmuel kommt nicht rechtzeitig, ganz so wie Moshe Bechet-Ha-Egel nicht rechtzeitig gekommen ist. Wenn ihr euch das einmal anschaut, wer Zeit und Lust hat, sich das einmal anzuschauen, im 13. Kapitel vom Buch Schmuel, riesige Parallelen zur Geschichte von Bechet-Ha-Egel, sollte man im Kopf behalten. Und dort geht es auch darum, dass jemand zu spät kommt, also entweder kommt Moses zu spät vom Berg herunter, Bechet-Ha-Egel, beim goldenen Kalb, oder Schmuel kommt spät, später als Shaul es sich erwartet, und Shaul bringt dann schon die Opfer selbst, die Schmuel hätte bringen sollen. Da ist es so eine Unruhe, so ein Gefühl, ich brauche eine Orientierung, aber ich habe gerade keine Orientierung, die den Shaul dazu bringt, etwas zu machen, was er nicht hätte machen sollen, wo er durch diese Unruhe, durch ein Gefühl von einer mangelnden Orientierung, durch eine Zeit, die verstreicht, ohne dass das passiert, was er erwartet, das passiert, dass er dann nicht sich an die ausgemachten Regeln hält. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke. So eine Unruhe, so ein Gefühl, ich habe gerade keine Orientierung, ich kenne mich nicht aus, weil der mir sagt, was zu tun ist, ist nicht da. Das sind die Einfallstore für solche Averes, wo man dann nicht das tut, was Gott von einem will, sondern sich dann was zusammenzimmert. Okay, das waren ein paar Gedanken zu einem riesengroßen Thema. Wenn wir viele Stunden oder Tage Zeit hätten, könnte man noch mehr draus machen und viel mehr Zusammenhänge herstellen. Dann würde vielleicht auch manches noch an Fragen geknackt werden können. Aber für die Haftara einmal ist das das, was ich mitgeben wollte.